Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hupprich. Damit Sie verstehen, warum manche Menschen anscheinend mühelos ihr Ziel erreichen, während andere noch mit mächtigen Stolpersteinen kämpfen. Hier erhalten Sie wichtige Impulse für Ihre erfolgreiche Zukunft.
Ein herzliches Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey. Dem Podcast mit jeder Menge Impulsen, damit Sie aus Ihrer Reise zu Ihren Zielen eine echte Success Journey machen. Mein Name ist Claudia Hupprich und ich freue mich, dass Sie wieder heute auch mit dabei sind. Ja, und ich freue mich auch ganz, ganz dolle auf den heutigen Gast. Das ist übrigens eine Premiere jetzt beim Podcast Success Journey. Ich muss jetzt gerade überlegen, ob ich irgendwas Falsches sage. Nein, es ist eine Premiere. Ich habe keine Kosten und Mühen heute gescheut. Diesmal geht's ins Ausland. Gar nicht so weit weg. Und zwar in die wunderschöne Schweiz, ins schöne Bern. Denn dort sitzt Lorenz Wenger. Und Lorenz, ja, wie soll ich ihn jetzt beschreiben? Also ich hätte zwei verschiedene Möglichkeiten, ihn so anzumoderieren. Also ich könnte sagen, dass er so Anfang der 90er Jahre sich mit Kommunikation beschäftigt hat oder seit den 90er Jahren. Und das ist dann aber, das passierte relativ früh in seinem Leben, wo sich dann entschieden hat, und Achtung, jetzt kommt's, dass er nur noch das macht, was ihm Spaß macht. Und dass er so seinem inneren Ruf folgt, sagt er. Da wird er uns heute mit Sicherheit auch mehr darüber erzählen. Was mich auch so fasziniert hat, als ich so ein bisschen so in seiner Biografie geschaut habe, so was er dann gemacht hat. Es ist ein Mensch, der keine Probleme hat, seine Koffer zu packen. Und zwar mehrfach. Das können wir jetzt viele, die irgendwie beruflich von uns unterwegs sind. Ja, tun wir das. Aber nee, so ganz anders. Und zwar mit Koffer meine ich so alle Koffer, so auch den letzten Koffer noch. Und alles mitzunehmen und irgendwo anders hinzuziehen, wieder zurück und hin und zurück. Auch das wird er erzählen. Ich könnte so viel mehr noch über ihn erzählen. Ich habe auch noch eine Kurzversion. Und zwar diese Kurzversion, die ist jetzt nicht von mir, sondern die ist auf seiner Webseite. Da steht nämlich, Achtung, er ist Taucher, Vortragsredner, Autor, Business-Trainer und Mood-Coach. Ja, richtig gehört, Mood-Coach. Und jetzt könnte man sagen, ja, oder was ist denn Mood-Coach? Kann er uns natürlich gleich auch alles erzählen. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Mehr Mut, Mensch. Und ich habe so ein bisschen in ein Buch gestöbert, da ist ein Kapitel drin, das heißt, wie ich zum mutigen Angsthasen wurde. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, also ich habe direkt gedacht, so, das will ich jetzt wissen. Der Mensch, der muss direkt in meinen Podcast, der soll uns selber was erzählen, wie man zum mutigen Angsthasen wird. Herzlich willkommen, lieber Lorenz Wenger. Sehr schön, dass du da bist.
Hallo, liebe Claudia. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, hier in deinem Podcast zu sein. Und ja, vielen Dank für deine Anmoderation. Also da ist mir tatsächlich doch ein bisschen die Röte ins Gesicht gestiegen.
Ich glaube, das musst du nicht. Das ist ja alles, das ist schon alles richtig, ne, was ich da gesagt habe. Oder müssen wir da irgendwas korrigieren?
Nee, also soweit alles gut, aber es hat einen gewissen Unterhaltungswert, wenn andere Menschen über dich sprechen. Und das hast du bestimmt auch schon erlebt. Wir sind beide auf Bühnen unterwegs. Und wenn du andere Menschen über dich sprechen hörst, da passiert immer was. Und die Frage ist immer, ja, wie wirst du anmoderiert? Welche Punkte aus deinem Leben werden da angeteasert? Und ja, das hat immer Unterhaltungswert. Also vielen, vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne. Du, pass auf. Also jetzt, ich starte direkt mit der Frage aus der Anmoderation natürlich. Also so in deinem neuen Buch, wie ich zum mutigen Angsthasen wurde. Also wie wurdest du denn zum mutigen Angsthasen?
Ja, das ist so eine Sache mit diesem Mut. Und ich glaube, Mut ist eine sehr, sehr, sehr individuelle, fast schon intime Angelegenheit, weil mutig sind ja immer nur die anderen. Und sich selbst als mutig zu bezeichnen, ist ja schon, ja, das grenzt an Arroganz. Und ja, wir als Schweizer lieben es ja so, diese Understatements und ja, nicht zu viel und nicht zu groß und nicht zu dick auftragen. Und ich empfinde mich immer noch als Angsthasen in vielen Situationen, sei es soziale Situationen oder Dinge anzupacken. Und mir wurde immer nahegelegt oder zugetragen, hey, Lorenz, du bist so mutig, du setzt immer deine Träume, deine Ziele um, du verfolgst deine Vision und ja, nach außen mag das so ausgesehen haben, aber was innerlich bei mir abging, so die inneren Kämpfe, die inneren Dialoge, die inneren Schweinehunde, ja, das kennen wir ja alle. Also so die Selbstzweifel, die nagenden, die hatte auch ich und immer noch. Und ja, von da an weg hat mich dieses Thema immer wieder fasziniert. Warum tun Menschen Dinge, wovor sie Angst haben oder wo sie Zweifel haben, Selbstzweifel? Und genau da sind wir bei Mut. Also Mut ist etwas Intimes, etwas sehr Persönliches, und andere scheinen immer mutiger, als man sich selbst bezeichnen würde, als mutig, ja, zu sein.
Ja, ich glaube, weil man so das eigene Innenleben, ja, den eigenen Inneren, die Dialoge entsprechend kennt, das kriegen wir bei den anderen ja gar nicht mit. Wir kriegen ja nur mit, was dann passiert ist. Und wenn es gut lief, wenn es geklappt hat oder so, kann man sagen, ja, toll, hat geklappt, der oder die entsprechend ist mutig. Ich habe gerade jetzt gestern, war das gestern, habe ich in der online in der Zeitung einen Artikel gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wo das jetzt war, dieses Red Bull Cliff Diving, kennst du das? Wenn die Leute von, ich weiß nicht wie viel Metern, sind es 30 Meter oder irgend sowas, wirklich runterspringen, irgendwo ins Wasser rein, sich dann noch gefühlte 21 Mal um die eigene Achse drehen und so. Aber was oben eigentlich mit jemand passiert oder wenn da jemand so hochklettert erstmal oder so, das kriegen wir nicht mit. Wir kriegen nur den Absprung mit, und wenn es hoffentlich dann gut klappt, dann wie jemand toll ins Wasser eintaucht, ne?
Ganz genau, ja. Und das ist ja meistens jahrelanges Training, das da vorausgeht. Und da waren am Anfang auch ganz bestimmt Ängste mit dem Spiel, Überwindung. Und das passiert ja nicht von heute auf morgen. Und wir sehen dann eben, ja, so die Spitze des Eisbergs, die Spitze des berühmt-berüchtigten Eisbergs, und sagen, ach, ist der oder die mutig. Ich würde mich das nie wagen. Und ich bringe immer so das Beispiel von Flugangst. Das ist ja auch sehr etwas Individuelles. Und ich glaube, jede zehnte Person um den Dreh herum, so statistisch gesehen, leidet unter einer latenten bis hin zu stärkeren Flugangst. Mhm. Und für diese Menschen braucht es tatsächlich Mut, in ein Flugzeug einzusteigen. Es braucht Überwindung, weil eben die Angst da ist. Und diejenigen Menschen, die das nicht kennen, Flugangst, für die ist es einfach, ja, ganz normal, in ein Flugzeug zu steigen, um eine Distanz zu überwinden, um irgendetwas zu tun, was halt in weiter Ferne liegt, und dahin zu kommen. Und ja, und so individuell eben wie Ängste sind, ist auch der Mut. Das ist so meine These.
Ich habe gerade noch das Bild vor mir. Also ich habe tatsächlich keine Flugangst. Ich fliege sehr, sehr gerne und habe aber vor vielen Jahren mal eine Dame neben mir sitzen gehabt auf einem Mittelsitz, die definitiv wohl Flugangst hatte. Ich habe gedacht, wirklich, die macht von den Armlehnen, wo sich ihre Hände, ihre Finger reingekrallt haben. Ich dachte, die, danach sieht man die Abdrücke. Das hat sich so richtig auf mich übertragen. Also ich hätte ihr eigentlich gerne geholfen. Ich war ja nachher dann auch so, um Gottes Willen, ja. Muss man vielleicht doch Angst haben. Ich glaube, Ängste auch, also wenn wir das Thema nehmen, ich glaube, es ist ja wirklich auch sehr, sehr eben individuell. Es gibt bestimmte Dinge, vor denen haben vielleicht die meisten Menschen Angst, vor denen sollte man vielleicht auch Angst haben, aber andere Ängste wie Platzangst zum Beispiel oder Angst vor Menschen zu reden und, ist ja wirklich sehr individuell und verspüren, denke ich, auch nur die Menschen, ja, die diese Angst eben kennen, die diese Angst haben.
Richtig, genau. Und eben meine These ist, dass Mut nicht entstehen kann ohne die Angst, dass es eben die Angst braucht, weil eben, um bei diesem Beispiel mit Flugangst zu bleiben, die einen, die steigen einfach in ein Flugzeug, ohne Mut aufzubringen, und die anderen, die eben Flugangst haben, die müssen sich da überwinden, und das erfordert eine Portion Mut. Mhm. Ja, und da fängt der Mut an, und das ist genau, ja, zwischen Angst und einer Vision oder einer Sehnsucht, da eben genau in diesem Delta, da entsteht der Mut. Das ist meine These. Auch in meinem Buch, wo ich darüber spreche, und es lohnt sich da eben genau hinzusehen, wo sind meine Ängste, wo sind meine Sorgen, wo sind meine Zweifel, Selbstzweifel, und da wirklich auch einzutauchen, wo es vielleicht auch mal ein bisschen piekst oder unangenehm ist.
Du hast in deinem Buch, in diesem Kapitel zum mutigen Angsthasen, ja, etwas beschrieben, dass es bei dir eine Situation im Leben gab, relativ früh in deiner jungen Erwachsenenzeit, wo es etwas gab und wo du dann, ja, was Mutiges gemacht hast. Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, du hast radikalst, würde ich sagen, deine Koffer gepackt.
Ja, genau. Also Mein Vater ist gestorben innerhalb 5 Wochen. Also das war ziemlich unvorbereitet. Also ja, immerhin noch 5 Wochen, aber von einer Diagnose bis wir ihn eigentlich zu Grabe getragen hatten, vergingen nur 5 Wochen. Und das ist
grausig.
Das ist einfach, ja, ist eine kurze Zeit und das ist eine Erfahrung mit 25 Jahren, ja, die prägt dich einfach. Und mit 25, also ich war weder erwachsen, wirklich selbstständig, noch war ich ein Kind, also du steckst da irgendwo mittendrin. Und ist natürlich, ja, eben, dann fehlt der Vater und dann, das ist schon so ein Paradigmenwechsel, wo verschiedene Überzeugungen und Glaubenssätze auch über den Haufen geworfen werden. Und da, in diesem Moment, da stellst du dir natürlich auch die Frage, ja, was willst du jetzt mit 25 Jahren? Willst du Karriere machen? Was willst du eigentlich tun? Was willst du verfolgen? Was willst du stehen und liegen lassen? Und einfach da die Karten neu zu sortieren und dein Leben in den Griff zu kriegen. Und da habe ich einfach beschlossen, hey, das Leben ist zu kurz oder du weißt eben nicht, ob du in 5 Wochen noch da bist oder nicht. Das kann dir ja genauso passieren. Ja, du weißt es halt einfach nicht. Und so diese Sinnfragen des Lebens, wo ich mich ja das erste Mal in meinem Leben mit 25 Jahren in diese Situation gestellt habe. Und da habe ich beschlossen, okay, ich wollte immer schon tauchen. Also da gab es auch diesen einen Film, The Big Blue,
okay,
von Luc Besson. Und der war, glaube ich, 87 kam der raus, da war ich junge 12 Jahre alt und so diese Bilder hatten so einen Impact auf mich, bis heute noch. Also das ist so, wenn ich einen Film wählen müsste, der mein Leben verändert hatte, dann war es dieser Film. Okay. Und eben, ich war 25 Jahre alt und wollte tauchen. Das war so das Ding, das ich einfach tun wollte.
Also du hast zu dem Zeitpunkt hast du noch gar nicht getaucht?
Nee, das hat sich so hingezogen. Entweder hat man kein Geld dafür oder wenn man Geld hat, dann hat man keine Zeit dafür, steckt man mitten im Berufsleben und dann schiebt man das so vor sich hin, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr, die Jahre fliegen dahin, eben bis 25 und dann kommt diese Zäsur, wo du deinen Vater verlierst und dann Karten neu sortieren, entscheiden. Und dann habe ich den Job gekündigt und da kamen natürlich noch andere Dinge mit dazu. Also ich habe das Tauchen gelernt, knapp 2 Jahre vor diesem Ereignis vom Todesfall meines Vaters. Und das hat mich nicht mehr losgelassen, also diese Taucherei. Und ich habe dann eine E-Mail gekriegt zu diesem Zeitpunkt von einem Kollegen, den ich kennengelernt hatte, eben als ich tauchen gelernt hatte, 2 Jahre zuvor. Und er hat gesagt, hey, komm doch nach Sharm el-Sheikh, da lässt sich wirklich Geld verdienen, da lässt sich leben vom Tauchen. Auf den Daily Boats, also Daily Boats heißt, du gehst da mit den tauchenden Touristen als Dive Guide mit aufs Tagesboot. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, das zu tun. Ja, Job gekündigt, Tauchausrüstung gekauft und mit 100 Kilo Tauchgepäck dann ein Einwegticket nach Kairo gebucht. Und ja, ich war noch niemals dort in Ägypten, keine Ahnung, was mich dort erwartet hatte. Und ja,
wie hat denn so dein Umfeld reagiert?
Ja, da kommen natürlich die Klassiker irgendwie, hast du dir das gut überlegt, was machst du mit deinem guten Job, gut bezahlten Job, mit deiner Karriere, mit deiner Altersvorsorge und Versicherung, Wohnung. Für mich war das irgendwie selbstverständlich und klar, das muss ich jetzt einfach tun. Auch Abstand gewinnen. Du kannst es auch Flucht nennen, das ist mir egal. Also das kann, möglicherweise war es vielleicht sogar eine Flucht. In das eben zu tun, was ich immer schon wollte, einen Traum zu verfolgen und gleichzeitig auch eben diesen Verlust zu verarbeiten mental. Ja, möglicherweise war es ja auch eine Flucht. Ja.
Mhm. Also ich denke, jetzt können wir uns alle, die so auch uns zuhören, uns jetzt vorstellen, Sharm el-Sheikh ist so das klassische Taucherparadies, so, oder? Könnte man sagen. Also das
Ganze, ja, war
die
es
meisten, die dorthin kommen, genau, als Tourist, richtig, die entsprechend dort tauchen. Warm ist es auch, kein Schneematsch im Winter vor der Tür, viele bunte Fische unter Wasser. Das kann ich vielleicht als Fotosnote dazu sagen, also die letzten Jahre nicht mehr, aber ich habe eine Zeit lang auch sehr, sehr gerne getaucht. Also kann das die Faszination, die kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wie war das so für dich, als du dann dort warst? War das dann so, ja, dieses nicht nur anzukommen, sondern blieb das so? So, dass du sagen kannst, wie geil ist das denn hier und gut, dass ich jetzt quasi die, du hast gesagt, das Wort Flucht hast du eben benutzt, die Flucht nach vorne angetreten bin, diesen Traum verwirklicht habe, da lebe, da arbeite, wo andere Urlaub machen. War das so, wie du dir das erträumt hast quasi vorher?
Ja, vielleicht war ich da ein bisschen naiv oder habe mir da nicht wirklich viel darunter vorgestellt. Also ich wusste, 1998 hatte ich den ersten Atemzug von einer Pressluftflasche und da wusste ich, das ist mein Ding und da fühle ich mich wohl und ich möchte damit Geld verdienen, meinen Lebensunterhalt damit verdienen. Das war 98, zwei Jahre zuvor. Und dann kam eben diese Zäsur, diese Entscheid, das jetzt zu verwirklichen, und das war zwei Jahre später. Und einfach so dieses eine Ziel vom Tauchen leben zu können oder den Lebensunterhalt verdienen zu können mit Tauchen. Und dann kommst du da an und stellst eigentlich fest, dass das eine Fabrik ist. Also das ist eine Tauchfabrik, Sharm el-Sheikh, oder war es über viele Jahre hinweg. Es sind natürlich unzählige Vorteile rein touristisch, also Flugstunden 4 bis 5 aus der Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz. 4 Stunden Flug, 5 Stunden Flug und dann bist du wirklich in einer wettersicheren Zone, wo du, kann man so sagen, 360 von 365 Tagen ist da Sonne, ist da warm oder zumindest wärmer als bei uns. Und du hast unglaublich schöne Riffe, du hast eine Vielfalt von Fischen da auch unter Wasser und Korallen und hast Sichtweiten, also bis hin zu 40 Meter Sichtweiten unter Wasser. Und du hast da wirklich vom Anfänger bis zum anspruchsvollen Tauchen, du hast Wracks, du hast wirklich alles vor der Haustüre, sobald du da unten bist. Und das sind natürlich viele Vorteile. Deswegen war das auch wirklich so eine touristische Destination bis hin zu eben Tauchfabrik, haben wir das ab und an auch genannt. Also wurden Taucher ausgebildet am Laufband und ich hatte teilweise 16, 20 und mehr tauchende Gäste bei mir auf dem Boot. Und das tagtäglich.
Ja,
und das ist klar, also wenn das dann zum Alltag wird, irgendwann nagt es dann auch an der Gesundheit mit Trommelfell, Ohren, Druckausgleich. Wenn du da 50, 60 Tauchgänge und mehr im Monat machst, das nagt natürlich dann auch mit dem Körper, mit Stickstoffaufnahme und so weiter. Aber ich möchte da gar nicht ins Detail medizinisch gehen. Aber das ist natürlich auch eine körperliche Herausforderung mit der Zeit, ja.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Deswegen habe ich eben so gefragt. Also dass dieses Leben, wo andere Urlaub machen, glaube ich, ist sehr, sehr schön. Aber wenn man da ist, gibt es eben auch die andere Seite der Medaille irgendwo. Ne?
Genau, ja. Und ab und an hast du natürlich auch einen schlechten Tag. Und von den Touristen wird natürlich erwartet, du hast auch so eine Stereotype, die du bedienen musst. Oder es wird erwartet von dir. So der sonnengebräunte Tauchlehrer in den Flipflops mit blondierten Haaren. Und so diese Sunnyboy. Und das wird teilweise auch erwartet. Aber das ist halt einfach nicht immer so. Ab und an hast du mal auch einen schlechten Tag. Oder
Laune.
Oder andere Laune, oder du hast auch mit Gästen zu tun, die am Nörgeln sind, oder so der Klassiker ist, die 20 Jahre nicht mehr dort waren, so der klassische Satz war, hey, da war noch nichts. Vor 20 Jahren war doch noch nichts hier und jetzt ist alles überbaut, das ist ja Wahnsinn. Ja. Und ja, so das war noch nichts, Typen, ja, da haben wir immer gesagt. Ja.
Super. Genau. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und dann, wie ist es mit denen, also jetzt nicht so die in Anführungszeichen alten Hasen unter den Tauchern, so die, wir hatten ja vorhin über Mut und Angst gesprochen. Ich glaube, das ist ja auch ein Thema auf dem Tauchboot, oder? Also ich kann mich dazu erinnern, also ich habe jetzt im Gegensatz zu dir ganz wenig Tauchgänge, ich glaube so 130 gelockt oder irgendwie sowas.
Aber ja, immerhin.
Ich kann mich an einen Tauchgang erinnern, du in der Nähe von Sansibar, also Ostafrika. Und es war irgendwie weit hinter dem Riff und man sah es von Strand aus nicht, aber es waren echt Wellen und es war eine kleine Nussschale. Wir waren nur zu 5, glaube ich, auf dem Boot, also so ganz kleines Boot. Und mir war wirklich, ich glaube, im Leben noch nie so schlecht auf einem Boot hin für diesen Tauchgang. Und ich habe gedacht, zum einen, ich sterbe sowieso, bevor überhaupt das Boot aufhört, noch weiter zu fahren. Und zum Zweiten, mir ist so schlecht, was mache ich, wenn ich überhaupt über Bord gehe? Und der Tauchlehrer so ganz, wenn es irgendwie hochkommt, halt unter Wasser. Naja, also wir gehen jetzt nicht in die Details rein. Ne? Aber da ist ja teilweise auch dann irgendwo auch Angst mit dabei. Oder dass du dann, könnte ich mir vorstellen, auch Menschen, wie soll ich das sagen, vielleicht helfen musstest, damit sie ihren Mut quasi entdecken.
Ja, absolut. Da gab es natürlich etliche Situationen. Und das ist ja genau das Ding, warum mich dieses Thema Mut so inspiriert hat oder das Thema an mich getragen wurde. Eben das eine war, weil eben die Menschen in meinem Umfeld immer gesagt haben, hey, du bist so mutig, du verfolgst deine Träume. Und das andere ist eben auch, dass ich oft mit Ängsten konfrontiert wurde. Nicht nur mit den eigenen, sondern eben auch mit den tauchenden Gästen. Also da gab es natürlich Ängste von, das tiefe Blau, keinen Boden unter den Füßen haben. Oder Höhlen oder Wracks oder so der Klassiker ist, ja, gibt es da Haie?
ja,
dabei sind Haie wahrscheinlich die, also da gibt es ganz andere Fische, wo ich sogar ein bisschen Bammel habe vor. Also
okay, erzähl, vor welchem Fisch hast du
Papageienfisch beispielsweise, wenn die in der Brut sind, die können ziemlich aggressiv sein. Mhm. Oder Barracudas, also da gibt es auch die eine oder andere Story in meinem Buch, wo ich darüber erzähle. Und auf dem Schiff, das, was du ansprichst, da gibt es tatsächlich eine Story, die, also diejenigen Menschen, die mich schon mal auf einem Vortrag gehört haben, bringe ich immer diese Story und die ist eigentlich auch bezeichnend. Also da gab es diesen einen Tag und wir kommen zurück vom zweiten Tauchgang von einem Wrack, von Thistlegorm, das ist ein englisches Wrack, das im Zweiten Weltkrieg von den deutschen Bomben versenkt wurde. Mhm. Und mittlerweile ist es so ein Spielplatz für Taucher. Okay. Und wir kommen da zurück und kommen aufs Boot mit 16 tauchenden Gästen. Und so die Botschaft, die an mich getragen wurde, war, weil die Wellen nahmen zu und da war dieser Captain, der mir ins Ohr geflüstert hat, hey Lorenz, wir müssen zurücktuckern. Und wir nehmen das Mittagessen auf dem Rückweg ein, statt jetzt hier vor Ort an der Leine, an der Boje. Und ich habe ihm geglaubt und tatsächlich, der Wind hat zugenommen, die Wellen haben zugenommen und das war jetzt kein Sturm. Aber wenn, du kennst diese Tauchboote, die sind nicht ausgelegt, um wirklich da durch Wellen zu reiten. Und das schüttelt dann ordentlich, ja. Und dann flogen die ersten Teller rum, die ersten Gläser, die rumflogen. Und so die Farbe meiner tauchenden Gäste hat sich so zunehmend ins Weiß, Blau, Grün verändert. Also da war nichts mehr mit sonnengebräunt. Und so die Botschaft, die an mich getragen wurde von meinen Gästen, war einfach nur weg von diesem Boot.
Mhm.
Ja, und was machst du, wenn du weg von diesem Boot willst? Wir sind Taucher. Ja, da hatte ich die Idee und sagte dem Captain, du, auf dem Rückweg gibt es doch diese eine Bucht. Lass uns dort tauchen. Und dann sah ich es als meine Aufgabe, diese 16 Gäste zu überzeugen, dass wir jetzt einen Tauchgang machen.
Super.
Ja, sehr schön. Und ich weiß nicht mehr wie, aber irgendwie habe ich es geschafft, in einer halben Stunde oder Stunde alle 16 zu motivieren, da jetzt von diesem Boot runterzuspringen, ins Wasser zu springen. Und warum ich diese Story immer wieder erzähle, ist, auf 5 Meter Tiefe war nichts mehr von Wellen zu spüren, da war nichts mehr am Schaukeln, keine fliegenden Teller, keine fliegenden Gläser, alles ruhig und nur unseren Atemzug einfach zu hören und wir konnten uns entspannen tatsächlich. Mhm. Ja. Und diesen einen Schritt ins Wasser zu machen, das hat uns, das war der Unterschied. Das war der Unterschied eben von Übelkeit und miese Stimmung auf dem Boot hin zu Entspannung und nichts mehr von Wellen. Und in diesem einen Moment habe ich gelernt, hey, manchmal liegen die gewünschten Veränderungen direkt unter uns. Wir sehen sie nur nicht oder machen diesen berühmt-berüchtigten ersten Schritt ins Wasser nicht, weil wir uns nicht wagen, weil wir die Möglichkeit dazu gar nicht sehen. Ja.
Das finde ich eine wirklich grandiose Metapher. Also lieber 5 Meter unter Wasser sich das trauen, als oben auf dem Boot. Also für diejenigen, die noch nicht auf so einem kleinen Tauchboot waren, wenn richtig Mistwetter ist, da will man in dieser Nussschale nicht sein. Das ist nicht witzig, überhaupt nicht witzig. Aber klar, 5 Meter drunter ist alles wieder gut, alles bestens.
Manchmal lohnt es sich wirklich, unter die Wasseroberfläche zu schauen und um herauszufinden, was sich da befindet. Und ja, wir sind ja oft auch im Business-Alltag irgendwelchen Turbulenzen ausgesetzt, Wellen ausgesetzt, Stürmen ausgesetzt. Und da sich zu fragen, wo kann ich jetzt wirklich eintauchen, damit ich diese gewünschte Veränderung herbeibeschwören oder einfach die in die Veränderung gehen. Ja, was kann ich jetzt tun, damit sich irgendwas verändert? Und meistens liegt das wirklich direkt unter uns.
Sehr schön. Ja, absolut. Ich könnte mir jetzt vorstellen, diejenigen, die uns zuhören und sagen, okay, der Lorenz, der war in Sharm el-Sheikh und da eben auf dem Tauchboot. Du warst aber nach 3 Jahren auch wieder zurück in der Schweiz, oder?
Ja, genau. Ja, da ist nicht zuletzt auch eine Frau schuld
daran. Ja, wir sind es immer, ja, schon klar.
Ich war tatsächlich im Urlaub in der Schweiz, Familienbesuch und es war Off-Season, also Winterzeit. Da wird nicht wirklich viel getaugt, auch in Ägypten nicht. Das ist ein Wind, da ist es ein bisschen kälter, also kalt heißt 21 Grad Wasser
Ja.
im Winter. Und ja, das wird dann ungemütlich, wenn du eben 50, 60 Tauchgänge im Monat machst. Und abgesehen davon, der Tourismus ist im Winter, ja, so von Weihnachten an bis hin zu Ostern ist da nicht wirklich viel los. Ich war in der Schweiz im Urlaub und dann habe ich meine heutige Frau kennengelernt. Und ja, und irgendwie hatte ich dann nach 2, 3 Saisons in Ägypten auch mal genug. Ich habe das irgendwann mal gesehen. Ich habe dort gearbeitet, war mittlerweile Instructor und habe Masken gelehrt mit meinen Studenten da unten und irgendwann hast du das auch mal gesehen, ja. Und da habe ich mich entschieden, zurück in die Schweiz zu kommen und so ein paar Jahre später war dann das erste Kind da und so das klassische Familienidylle. Ich habe dann auch wieder einen gut bezahlt, vermeintlich guten Job gehabt in einem staatsnahen Betrieb oder in einem Großkonzern. Und ja, wie das so ist, dann stellst du auch wieder hier die Fragen, die Sinnfragen des Lebens und um das ein bisschen abzukürzen, wir sind dann ausgewandert auf die Philippinen, ja. Also wir haben uns entschieden, etwas
also
zu machen gemeinsam.
Mit kleinem Kind.
Mit kleinem Kind, der war damals 2 Jahre alt. Und das war nicht von heute auf morgen. Wir haben uns entschieden, etwas zu tun, etwas zu machen. Und dafür haben wir Research gemacht im Internet damals schon, Foren durchgeforstet. Und da kamen verschiedene Dinge in Frage. Also beispielsweise eine Kaffeeplantage in Südamerika. Da war ein Airbnb, ein Bed and Breakfast in Schottland. Das haben wir uns angesehen. Und irgendwann stießen wir auf die Gelegenheit, ein bestehendes Tauchresort zu übernehmen, das zwar noch nicht auf dem Markt ist, wo aber die Infrastruktur besteht. Also zumindest waren dort Bungalows, da war eine, also die Gebäude waren da, ja, aber das gab's noch nicht. Und das hat uns dann gereizt, das aufzubauen. Wir haben das dann auch gepachtet und haben uns entschlossen, ja, das zu tun und
also das dafür heißt, auszuwandern. Es war nicht nur eine Tauchschule, sondern so auch mit Bungalows, sagst du, in allem drum und dran.
Ja, also waren 6 Bungalows, also das heißt 12 Gästekapazität. Und dann haben wir da angefangen zu rechnen, ja, was bringt das ein? 12 Gäste, bringt das überhaupt was? Wenn die tauchen, ja, wenn die tauchen, eher ein Nullsummenspiel. Und ja, wir hatten dann eine Köchin und insgesamt 15 Angestellte von Wäscherei über Facility Manager, wie man das heute so nennt. Also so jemand, der zu allem schaut, Glühbirnen wechselt, für Strom schaut, mit Wasser und Strom und so weiter. Also 15 Mitarbeitende hatten wir dort aufgebaut, ein Team aufgebaut. Und ja, eigene Tauchschule, Gastrobetrieb, Barbetrieb und ein Tauchresort, ja, für 12 bis maximal 15 tauchende Gäste, die wir dort bewirten konnten, ja.
Wow. Und das ist ja dann nicht nur Tauchen, sondern genau wie du sagst, entsprechend Gastronomie, alles drum und dran, auch das ganze Betriebswirtschaftliche im Hintergrund und.
Genau.
Kamst du dann selber noch zum Tauchen?
Ja, am Anfang machst du alles selber. Also wir haben uns so aufgeteilt. Meine Frau hat vor allem den Gastro-Hotellerie verantwortet und ich das Taucherische mit Boot, Kompressor und das gab die ganze Wartung natürlich, Safety und so weiter mit Lizenzen und ja, und so haben wir uns das aufgeteilt. Genau. Ja. Und am Anfang machst du vom Kurs, vom Anfängerkurs bis zum Guiden, machst du mehrheitlich alles selber. Im zweiten, dritten Jahr hatten wir dann Unterstützung, auch aus der Schweiz. Jemand, der uns unterstützen kam und dafür einige Monate einsprang. Und ja, also irgendwann kannst du das auch nicht mehr alles selbst tun. Ja,
das glaube ich doch, absolut. Es ist natürlich, denke ich, jetzt so eine Traumlocation. Also ich war tatsächlich noch nie auf den Philippinen, bin früher mal ganz viel gerne weit weg gereist, aber ich habe da schon so Kopfkino, so mit den Palmen und dem blauen Wasser und dem tollen Strand und allem so. Hattest du da auch mal Heimweh?
Ja, immer wieder. Und ja, du musst dir vorstellen, also alles wird irgendwann mal zum Alltag. Also auch die schönsten Träume, wenn du die verwirklichst, irgendwann verblassen die und das wird einfach zum Alltag. Und wenn du 7,24 unterwegs bist, oder naja, also 18, 20 Stundentage, das waren nicht die Seltenheit. Du bist einfach da für die Gäste. Das ist keine Frage. Und ja, auch unsere Wohnsituation, die war auf dem Gelände, die war auch wirklich mitten in diesem Resort. Und da bist du eigentlich Tag und Nacht auf Abruf bereit. Also wenn da ein Gast irgendwie ein anderes Licht will oder eine andere Bettdecke will oder irgendetwas. Da bist du einfach da, das ist keine Frage. Und ja, also manchmal musste ich tatsächlich ein bisschen reflektieren, weil die Gäste haben gesagt, hey, das ist das erste Mal, wo ein Tauchresort besser ausschaut in real als auf der Webseite.
Okay, das
Schön
heißt
habt ihr es hier. Und dann muss ich sagen, ja, eigentlich hast du recht, ja, aber dieser 360-Grad-Blick aufs Meer von der Klippe runter, irgendwann siehst du das nicht mehr, weil du einfach andere tagtägliche Dinge im Kopf hast. Und wenn du das jeden Tag hast, dann nimmst du das nicht mehr gleich wahr, wie wenn du halt im Urlaub bist für ein paar Tage.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass du eben Dinge auf einmal anfängst zu vermissen, was du im Urlaub sonst nie so machen würdest, ja? Einfach Sachen oder vielleicht auch Dinge auch von der Mentalität her oder so, was einen vielleicht dann ja doch mehr nervt auf Dauer,
Ja,
als
also
wenn man jetzt 2 Wochen oder so ist.
ganz banale Dinge. Also weißt du, was ich am meisten vermisst habe? Also das
Erzähl.
Rolltreppen fahren.
Nee, ach komm, was? Echt jetzt? Gut, ich denke, auf den Philippinen gibt es nicht so viele Rolltreppen. Ich bin
Ja,
eigentlich
also
Berliner.
Rolltreppenfahrt, das war tatsächlich für mich ein Highlight. Einmal im Monat in die Großstadt zu fahren für Besorgungen, also irgendwelche Ersatzteile für die Lufttanks oder für den Kompressor, neue Kartuschen. Oder Dichtungsringe oder neue Masken oder neue Tauchanzüge dazu kaufen. Und ja, da ist ja immer was bei einem Resort. Wenn du irgendein Resort betreibst, da ist immer irgendetwas, das kaputt ist oder gewartet werden muss. Und einmal im Monat war einfach eine 2-3 Tagesreise in die Großstadt angesagt. 6 Stunden, 4 bis 6 Stunden Reisezeit. Und du glaubst es nicht, ich habe es genossen, dort in die Mall zu gehen, die klimatisierte Mall, nicht so heiß, nicht so feucht wie da draußen, und einfach Rolltreppe zu fahren und das zu
Cool. Rolltreppe. Also das bleibt jetzt
genießen.
definitiv, das bleibt natürlich haften. Also bei mir waren es damals Sauerkirschen im Glas. Ich weiß gar nicht, gibt es in der Schweiz so eingemachte Kirschen
Ja, das
im
kriegst du
Glas? Ja.
mittlerweile,
So,
ja.
ich frage nur deswegen, weil ich weiß gar nicht mehr, ob es irgendwie hier. Ich habe das schon lange nicht mehr gesehen. Ich war nicht so weit weg wie du, nur mich hat es nur ins schöne Dublin gezogen, habe da 3 Jahre gelebt
Oh.
und in der ersten Woche habe ich eine Deutsche kennengelernt über die Unternehmensberatung, für die ich dort gearbeitet habe. Und die hat mir dann erzählt, dass, was sie so, ich war glaube ich 2 Jahre schon da, dass sie unheimlich, was sie vermissen würde an Deutschland, sind Sauerkirschen im Glas. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie Sauerkirschen im Glas gekauft, aber als die Idee in meinem Kopf quasi so eingepflanzt wurde, ja, habe ich immer überall, wo ich geguckt habe, Tesco und Konsorten, geguckt, gibt es Sauerkirschen im Glas? Nein, gab es nicht. Heimwehpunkt direkt. Ja. Rolltreppe finde ich ganz.
Sau, also was haben Sauerkirschen mit Rolltreppen gemeinsam?
Ja, wir beide
Ist
wissen es
doch noch
ja.
eine schöne Story, ne?
Du, vielleicht nehme ich das als, sollen wir das als Titel nehmen? Was haben
Ich,
Sauerkirschen und,
ja, ich finde
oder?
find das unglaublich. Also manchmal sind es ja wirklich so die banalsten Dinge, die man vermisst, wo man nie geglaubt hätte, dass man das vermisst. Also auf dem Sinai war das beispielsweise so ein Waldspaziergang und der Duft nach Moos, nach frischem, feuchtem Moos.
Ja.
Kannst du dir das vorstellen? Du bist
Ja.
da mitten in der Wüste, jeden Tag schönes Wetter, heiß, viel Sonne, Meer, Salzwasser. Aber Wald und Moos gibt es da nicht. Und das habe ich echt vermisst da.
Das Verrückte ist irgendwie, dass man dann doch eigentlich die Sachen, ich denke jetzt einfach mal so laut, die Sachen, die man eben nicht hat, dass man die vermisst, aber das, was man vor sich hat, auch gar nicht mehr teilweise so genießt. Das ist ja irgendwo schade, ne?
Richtig, genau. Das ist diese Bias, den wir haben. Also hier in der
Ja.
Schweiz nennt man das Hans im Schneckenloch. Kennt ihr
Hans
das
im
auch?
Schneckenloch, nee. Hans im
Also, es gibt
Schneckenloch.
so ein Lied, so ein Kinderlied, irgendwie so ein Volkslied. Der Hans hat alles, was er hat. Und also, was er hat, das will er nicht. Und was er will, das hat er nicht.
Ah,
Kennt ihr das
ja.
nicht?
Nee, sing mal.
Das muss ein schweizerisches Volkslied sein, ja.
Ach komm, du hättest jetzt, du kommst groß raus.
Also, Superstar. Also ich habe das mindestens 40 Jahre nicht mehr.
Nee, alles gut, du musst jetzt nicht alles gut.
Das willst du nicht
hören. Ich finde es schon verrückt, oder? Wenn man so wie gesagt, so im Urlaub ist, dann hat man eine ganz andere Brille nochmal. Aber wenn man dann wirklich irgendwo hingeht und da lebt, und deswegen fand ich jetzt die Geschichte auch von dir so spannend, also einmal alles hinter sich zu lassen und in den Sinai oder auf den Sinai, ne, was ja, da zu ziehen und dann wieder zurück in die Schweiz und dann in die Philippinen, auf die Philippinen, ne, heißt es auch. Und
auf die Philippinen.
Auf die Philippinen. Sinai. Und da haben wir es, also verrückt.
Genau.
Wirklich, wirklich, wirklich doll.
Also vielleicht aber, bin
aber,
ich
ja... Aber wir unterhalten uns ja jetzt und du bist nicht auf den Philippinen. So,
also nee, also jetzt zurück. Bin ich in... Genau, jetzt bin ich in Bern und das seit gut 10 Jahren jetzt und da unterwegs eben als Business-Trainer, Vortragsredner und Mood-Coach. Genau, und da möchte ich eben Menschen dazu inspirieren, ihr Ding durchzuziehen, ihre Träume zu verwirklichen, aber auch im Business auch die Leute zu inspirieren, die Freude wiederzufinden an dem, was man tut tagtäglich und den Sinn zu finden an dem, was man tut. Und wenn man den nicht mehr findet, dann allen einen Sinn zu geben und wenn das nicht möglich ist, halt die Konsequenzen zu ziehen und eine Zäsur zu machen und radikale Entscheidungen zu treffen, ja, weiterzuziehen. Also ich weiß auch nicht, ob ich da abstamme von irgendwelchen Zigeunern möglicherweise, aber ich habe schon so dieses Zigeunergehen, weiterzuziehen, etwas aufzubauen und wenn es läuft, dann mit einem Lächeln wieder loszulassen und ja, sich auf nächste Abenteuer einzulassen, ja.
Könnte man sagen, dass du vielleicht weniger Angst als andere Menschen hast vor dem Scheitern?
Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Da bin ich auch zu perfektionistisch veranlagt und irgendwie, da stelle ich, also sehr oft stehe ich mir da selber auf den Fuß und nee, also Ängste sind da tagtäglich im Spiel. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen und ja, auch Bühnenangst. Also das ist auch immer ein Thema bei mir. Also das, also bis hin zu Todesangst teilweise. Und
das sieht man dir gar nicht an.
Immer wie. Nee, also das ist dann natürlich dann auch Teil des Spiels und man gewöhnt sich daran und du hast einen anderen Zugang, anderen Umgang damit, ja. Genau. Also ich nenne das dann Excitement, ja. Und dann ist da schon ein bisschen Druck weg.
Ja. Also darf ja auch ein bisschen sein. Also ich denke, wenn jemand irgendwie sich auf die Bühne stellt und so null, wirklich null aufgeregt ist, ich glaube, dann wird es auch nicht gut. Ich habe aber tatsächlich, also vor einem Jahr oder so, von einer Statistik gelesen, ich glaube, das kam sogar von Statista irgendwo, da haben sie herausgefunden, ich finde das mal ganz doll, was die so alles herausfinden und nach was die Leute fragen, dass eine wirklich der größten Ängste, in der Schweiz mag es vielleicht anders sein, aber hier in Deutschland ist wirklich eine der größten Ängste von Menschen, vor anderen Menschen sprechen zu müssen.
Ja, das ist so. Ja.
Bild, obwohl, also ich meine, wenn man jetzt gesagt hätte, dass ein Säbelzahntiger um die Ecke steht, hätte ich gesagt, okay, aber kann ja eigentlich nichts passieren. Oder?
Ja, aber das ist genau das, was du ansprichst, eben Angst vor dem Scheitern, Angst, sich bloßzustellen, man exponiert sich, man tritt aus der Herde raus, also wir sind ja ein Herdentier und wenn du da alleine auf der Bühne stehst, also du brauchst da jemanden, der Hände hält oder der da sich mit dir gemeinsam zum Affen macht und sich exponiert. Ja, ich glaube, das ist noch so eine Urangst, ja, genau.
Also ich habe letztens irgendwas gelesen, dass, also wenn es jetzt generell um Ängste geht oder vor allem es ging um das Thema Stressmanagement, das ist ja auch mein Thema, und das ist so der Stress, den wir uns ja erzeugen zwischen unseren Ohren, sprich im Gehirn, dass der natürlich so früher eben wirklich in Sachen, jetzt kommt der Säbelzahntiger wieder hervor, da echt Sinn machte, ne? Fight, flight, renne ich, verstecke ich mich, sonst irgendwas. Aber dass wir heute die Ängste, die wir eigentlich haben, sind ja alles Ängste, die ja, naja, die sind so relativ. Also weil es eben keine Säbelzahntiger mehr gibt, das ist dann eher so eine Angst, dass man sich lächerlich macht, dass man versagt.
Ja, genau. Das ist natürlich der metaphorische Säbelzahntiger. Also Cortisol-Level steigt und
absolut.
Der Stresshormontopf, der einfach in diesen Situationen höher ist als sonst. Ja. Genau.
Stell dir mal vor, wenn dann, das würde ja dann bedeuten, es wäre schon gut, wenn wir manchmal so, um das mal ganz generisch zu sagen, vielleicht doch das eine oder andere Mal ein bisschen mutiger sind. Hast du, wenn jetzt jemand uns zuhört und sagt, okay, ihr beiden, alles gut und Ich tauche auch nicht, um Gottes Willen, Blauwasser macht mir Angst, wenn ich das unten nicht sehe. Könnte ein Hai sein oder, was hast du gesagt, ein Papageienfisch um die Ecke lauern. Weil jemand, der oder die vielleicht sagt, ich weiß, ich müsste was ändern, ich komme nicht in die Puschen. Ich würde gerne eine Success Journey eigentlich beschreiten, aber mir fehlt der Mut. Ich habe Angst. Hast du da so vielleicht den einen oder anderen Tipp?
Ja, also es ist ja immer die Frage, für was bin ich jetzt mutig? Und das bringt, also sage ich auch meinen Kindern da, bei Mutproben, bei diesen klassischen Mutproben, wie sie Jugendliche oft erleben, da auch mal Nein zu sagen, das braucht ja auch Mut. Und meiner Meinung nach geht es darum, ja, was ist mir wirklich wichtig? Und wenn ich tauchen lernen will, dann kannst du dir diese Fragen stellen, wovor habe ich eigentlich wirklich Angst? Habe ich jetzt vor dem Papageienfisch Angst oder vom Haifisch oder von diesen Tiefen? Und da bei diesen Ängsten genau hinzusehen. Also erster Punkt, was ist mir wirklich wichtig? Wenn es das Tauchen ist, dich erst dann mit den Ängsten auseinanderzusetzen, und irgendwann kommen die ja. Oder es müssen nicht therapierbare Ängste sein im Sinne von pathologischen Ängsten oder Phobien, aber so diese Zweifel, Selbstzweifel, der innere Schweinehund, also du, ja, you name it. Also du kannst da dem sagen, wie du willst, aber so diese Widerstände, diese inneren Widerstände. Mhm. Und da genau hinzusehen, was konkret ist es, wo piekst's und warum. Und ich glaube, da sind wir oft feige, einfach diese Ängste oder Zweifel wegzudrücken, wegzutreten und drüber hinwegzusehen und das Nächste in Angriff zu nehmen. Okay, nicht tauchen, dann gehe ich Bungee-Jumpen oder fliegen oder irgendeinen Ersatz zu finden dafür. Aber so in die innere Klausur zu gehen, in den persönlichen Lockdown, nenne ich den jetzt seit zwei Jahren, zu gehen und sich zurückzuziehen und zu sagen, hey, was ist mir wirklich wichtig? Was möchte ich tun? Was erfüllt mich? Wo ist so mein Ziel, meine Sehnsucht? Und dann sich mit den Ängsten auseinanderzusetzen, mit den Zweifeln und Widerständen. Und in diesem Delta zwischen Sehnsucht, Freude und eben Angst, Widerstand, in diesem Delta entsteht der Mut. Und Seneca hat schon vor 2000 Jahren gesagt, Mut entsteht dort, wo die Sehnsucht größer ist als die Angst.
Wow.
Und genau da startet der Mut. Also in diesem Delta, jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder machst du die Sehnsucht größer oder du machst die Ängste kleiner oder noch viel besser. Du machst beides.
Sehr cool. Du, das lassen wir so stehen. Da schneide ich noch eine Pause rein.
Und bei meiner Mutformel kommen da eben noch zwei Dinge hinzu.
Okay, hau raus.
Entscheidung. Und zwar wirklich eine radikale Entscheidung, ein Commitment. Und nicht hätte, könnte, sollte, ja, jetzt gerade nicht, aber später und vielleicht. Und nee, du machst oder machst nicht. Ja oder nein. Und das vierte, Umsetzung, tun, machen. Eine Strategie, dranbleiben, umsetzen, tun. Und da scheitern meiner Meinung nach die meisten mutigen Projekte, Sehnsüchte, Träume etc. pp. Eben wie du sagst, man kommt nicht in die Puschen, weil man nicht umsetzt, weil man nicht ins Tun kommt. Und wenn man tut, dann hört man beim ersten Widerstand wieder auf, drückt die Ängste weg und landet wieder im alten Fahrwasser. Ja.
Denke ich, ist vor allen Dingen wichtig, also bei kleinen wie bei großen Projekten, das, was du jetzt sagst. Also ich hätte da vielleicht noch so eine Idee obendrauf. Wie wäre es denn mit, vielleicht kann man mutig sein, ja auch ein bisschen trainieren. So wie man im Sport zum Beispiel trainiert. Vielleicht so jeden Tag, das muss ja nichts Großes sein, aber vielleicht jeden Tag so eine klitzekleine Sache machen, die einen so ein bisschen aus der Komfortzone bringt. So, wo man ein kleines bisschen Mut braucht. Ich kenne ganz viele Menschen, wir sind ja auch beide selbstständig, ich kenne ganz viele Menschen, die sagen, oh Gott, wenn ich irgendwie neue Kunden irgendwie so anrufen muss, Cold Calling und oh, das, da und da, da rufe ich am besten, das mag ich einfach gar nicht, wenn ich einen Telefonhörer quasi schon sehe, sowas zum Beispiel oder was anderes Kleines, wo man sagt, oh, mit dem muss ich jetzt reden oder da müsste ich mich mal melden, so könnte man ja trainieren. Dann ist der Mutmuskel sozusagen irgendwann gut trainiert, dass man dann auch die größeren Projekte irgendwo angeht.
Genau, ja, Mutmuskel nenne ich das auch. Ja, das gefällt mir, dieses Bild. Ja, das nenne ich auch so in meinem Buch und in die Muckibude zu gehen, ja, und tagtäglich am Mutmuskel zu arbeiten. Und ich glaube eben, also viele Menschen sagen ja so, es hört man oft zum Volksmund, ja, Mut entsteht außerhalb der Komfortzone und bla bla bla. Und ja, diese Komfortzone, wo ist die? Also kennst du die? Also ich kenne meine nicht unbedingt. Und das ist auch sehr situativ.
Ja, also ich würde
Und
sagen, ich kenne meines schon, weil dort fühle ich mich echt total wohl. Das ist so wie sonntags morgens im Bett. Schönes Croissant und irgendwie O-Saft oder sonst was noch mit dazu. Ich merke immer dann, wenn ich außerhalb meiner Komfortzone bin, wenn ich so denke, hoffentlich geht das. Ich probiere das jetzt mal. Und der Witz ist an der ganzen Sache, wenn es dann geklappt hat, dann ist es nicht mehr außerhalb meiner Komfortzone, sondern die Komfortzone ist erweitert worden. Das finde ich so
Ja,
toll.
genau. Und eben nicht außerhalb der Komfortzone, weil das ist Stress. Wenn du permanent außerhalb deiner Komfortzone bist, bedeutet das Stress, also Cortisol-Level hoch, dein Stresshormontopf ist permanent erhöht und da, irgendwann macht dich das krank oder zumindest frustriert, nicht glücklich. Und meine These ist hier, ja, Dellen reinzuhauen in die Komfortzone und dadurch die Komfortzone zu stretchen, zu vergrößern oder eben Mutmuskel als Bild hier nochmal aufgreifen. Ja, da wirklich Dellen reinzuhauen und das meine ich, der Unterschied ist, das ganz bewusst zu tun. Also es gibt ja dieses eine Buch, Eat That Frog von, von wem war das nochmal?
Oder das weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich
Eat That Frog. Diese Kröte, ja, also so. Diese eine Aufgabe, die du verabscheust, eben Kaltakquise. Mach das gleich am Anfang, um 8, wenn du ins Büro kommst, dann hast du es hinter dir, dann hast du deine Komfortzone gestretcht und das fühlt sich dann auch gut an. Und dann hast du das schon erledigt, dann hast du es schon gemacht, hast das erste Erfolgserlebnis am Tag nach diesem einen Anruf. Und sehr oft ertappen wir uns da, also mir geht es zumindest so, ertappen wir uns dabei, diese eine Aufgabe, diesen Frosch, ja, so hinzuhalten und auf die lange Bank zu schieben. Ach, dann noch Nachmittag und ja, vielleicht morgen. Und dann zieht sich das hin und man ruft den
Das wird ja
Kunden.
auch immer gruseliger, ne? Wenn man so eine Aufgabe schiebt.
Ja,
Die wird ja immer mächtiger, immer
genau. Und die Energie,
beängstigender.
die du da reinsteckst, nur in diesem Hinhalten und auf die lange Bank schieben, diese Energie, die du aufwendest, ist da viel, 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 viel höher, als wenn du es einfach machst.
Mensch, ich hoffe, dass wir mit dieser Podcast-Episode jetzt die Menschen so ein bisschen anstiften konnten oder können, so die eine oder andere Delle in die eigene Komfortzone zu hauen. Das fände ich total cool. Und es können ja auch kleine Dellen erstmal sein, ne? Das muss ja nicht dieses Riesen-Mega-Ding, wenn Sie uns jetzt zuhören, wir plädieren jetzt nicht, schnappen Sie Ihre Koffer und Ihre Familie und ab geht's irgendwo in die Südsee. Darum geht's nicht. Es sind vielleicht auch so die ganz kleinen Dellen. Dellen, die vielleicht auch
Ja.
die anderen noch gar nicht sehen, sondern die man eben selber irgendwo spürt und denkt, Mensch, guck mal, da war ich dann doch so ein bisschen mutig.
Genau, ja. Also jeder Tauchgang startet mit dem ersten Schritt ins Wasser, egal wie tief der ist, egal wie lang der ist, ob der in einen Wrack geht, ob der in eine Höhle geht. Also jeder Tauchgang startet mit dem ersten Schritt ins Wasser. Und da möchte ich die Menschen da draußen inspirieren, diesen Schritt ins Wasser auch zu tun und umzusetzen.
Jetzt muss ich das so ein bisschen das noch oben drauf packen, so zum Schluss, lieber Lorenz. Ich habe nämlich heute eine Sache von dir gelernt, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt. Wenn man im Tauchgang wieder hochkommt und unterm Wasser noch etwas Furchterregendes ist, auch dann kann man es überleben. Ich weiß es nämlich, an einer Tauchleine nach oben zu kommen, diejenigen, die nicht tauchen, das ist eben so eine Leine, dass man nicht alle irgendwie so wie die Korken nach oben poppen, wenn es gerade eine große Tauchgruppe ist, sondern man gesittet an einer Leine ganz langsam halt hochgeht. Und ich kann mich daran erinnern, an einen Tauchgang, wenn ich da jetzt noch dran denke, denke ich, oh Gott, da war eine Gruppe von 5, 6, 7, weiß ich nicht, aber waren schon viele Barracudas. Die standen irgendwo so ein paar Meter unter der Wasseroberfläche und, entschuldige den Ausdruck, aber wirklich scheißnah an dieser Leine. Und ich wollte da nicht hoch und bin quasi, man kann ja unter Wasser mit einem Dive Guide nicht so wahnsinnig cool diskutieren. Ich habe es geschafft und ich habe es überlebt. Keiner der Barracudas hat in meinen Tauchanzug gebissen. Aber ich habe heute gelernt von dir, es sind nicht die Haie, die Barracudas sind vielleicht. Da war ich ganz schön mutig. bin froh, dass ich es geschafft habe.
Siehst du?
Lieber ja. Lorenz, wenn man jetzt noch so sagen, Mensch, der Kerl, der ist ja nicht nur sympathisch, sondern der weiß viel über Mut, der kann richtig was erzählen. Wo kann man mehr über dich erfahren?
Ja, am einfachsten auf lorenzwenger.ch, also richtig, eben, CH. Also DE ist, glaube ich, auch besetzt, aber CH für die Schweiz. Mhm. Und oder in meinem Buch zu finden, auch auf Amazon oder überall, wo es auch Bücher gibt. Unterstützt da auch den lokalen Buchhandel, ist mir auch ein Anliegen. Also in jeder seriösen Buchhandlung mit guten Büchern ist selbstverständlich auch mein Buch zu finden oder zumindest zu bestellen. Und das Buch heißt Mehr Mut. Mensch, von Lorenz Wenger, von mir. Und ja, oder ich würde mich auch freuen, wenn wir in Kontakt sind, bleiben, kommen über diverse Kanäle wie LinkedIn, Instagram, Facebook. Weitere traue ich mir nicht mehr zu, weil es einfach zu viele sind. Mhm. Und ja, das sind so, also LinkedIn, Instagram und Facebook, wo ich mich aufhalte. Da würde ich mich über jeden Kontakt freuen. Teilt doch eure Mutgeschichten mit mir. Es inspiriert mich, egal wo du genau jetzt stehst, ob selbstständig oder angestellt oder noch in der Ausbildung. Also wir alle haben ja so unsere inneren Schweinehunde, und die es zu überwinden gilt und unseren eigenen persönlichen Mutmuskel zu entwickeln. Und da würde ich mich über jede Mutgeschichte sehr, sehr freuen. Und etwas möchte ich noch mit auf den Weg geben, was du angesprochen hast, nämlich: Jeder Tauchgang startet zwar mit dem nach unten gehen, aber man muss wieder nach oben kommen. Und für mich beispielsweise hat es noch mehr Mut gekostet, wieder zurückzukommen. Also nicht auszuwandern, sondern wieder zurückzukommen. Und das ist vielleicht noch so ein Gedanke, wenn du deine Ziele verfolgst, also irgendwann musst du auch wieder auftauchen und das genießen, die Aussicht genießen und dankbar sein für das, was du erreicht hast auf diesem Tauchgang.
Lieber Lorenz, in dem Sinne, danke, danke, danke für die, ich glaube, dass jetzt ganz viele Menschen ganz viele Bilder so im Kopf haben von Unterwasser, Überwasser, schönen Stränden, von der schönen Schweiz und vielleicht den eine oder andere Idee schon haben, wie man eben diese Delle in die eigene Komfortzone ein bisschen reinhauen könnte. In diesem Sinne, danke, dass du da warst.
Vielen, vielen herzlichen Dank dir, Claudia, für deine spannenden Fragen und für diesen sehr kurzweiligen Podcast. Ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern geht's genauso.
Ja, freuen wir uns, denke ich auch. Oh, Kommentare gerne, je nachdem, wer wo, unter welchem Portal den Podcast hört, einfach einen Kommentar hinterlassen, melden wir uns dann natürlich auch gerne. In diesem Sinne, ganz liebe Grüße in die wunderschöne Schweiz, ins schöne Bern. Und dann möchte ich mich gerne natürlich auch von Ihnen heute verabschieden wieder. Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, wie ich es eben schon gesagt habe, dass Sie so an der einen oder anderen Stelle vielleicht einen Impuls für Sie mitnehmen können. Das ist manchmal, denke ich, so beim Zuhören auch so ein bisschen wie in einem Buffet. Da kann man gucken, in welchem Töpfchen was Leckeres ist und vor allen Dingen, wo etwas ist, was für einen passt. Und in diesem Sinne, seien Sie mutig, bleiben Sie mutig oder werden Sie mutig. Und vor allen Dingen, machen Sie es gut, aber machen Sie es bald. Ihre Claudia Hubrich.
Tschüss, ciao, ciao.
Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Sie berät seit mehr als 20 Jahren Menschen und Unternehmen, die sich entweder in Veränderungsprozessen befinden oder sich in solchen befinden wollen. In ihren Vorträgen, Coachings und Workshops gibt sie Impulse für mehr Klarheit, Motivation und Umsetzungskompetenz, damit sie das kleine oder große Stück Veränderung erreichen, welches sie sich wünschen. Und kostenlose Impulse, wie sie an ihr Ziel gelangen, finden sie auch unter www.claudia-hubrich.com. Schauen Sie gleich vorbei.